Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen bei unserer super neuen Quizshow beim Telestammtisch. Toll, toller Timo, bei dem Timo ein bisschen Lob und viel Neid gewinnen kann. Wir sind mittlerweile im Finale bei der Masterfrage und wir wollen auch keine Zeit verlieren. Ja, wunderbar. Timo, welcher Schauspieler spielte die Gangster? Vito Andolini, David Arison, Jimmy Conway, Sam Rothstein, Neil McCauley und Frank Sheeran? War es A?
Robert De Niro.
Ich möchte gerne die Antwortmöglichkeit noch vorlesen. Das müssen wir unserem Publikum zugute tun. War es A. Gerd Fröbe, B. Florian David Fitz, C. Andreas Elsholz oder D. Robert De Niro? Du hast gesagt Robert De Niro und es ist richtig. Herzlichen Glückwunsch, Timo. Du hast unseren Sonderpreis bekommen. Wir finden dich jetzt alle für 3 Sekunden ganz, ganz toll. Die Zeit läuft ab jetzt. Ja, schön war's. Wunderbar. Jetzt können wir zum eigentlichen Punkt dieses Podcasts kommen, nämlich der Film The Altonites, der am 20. März in den deutschen Kinos startet. Ein Film mit Robert De Niro in einer Doppelrolle. Ein, ich möchte sagen, Gangster-Drama. Worum es genau geht, das werden wir jetzt gleich erklären. Du wirst es erklären. Ich hätte aber vorher eine Frage an dich, beziehungsweise gleich mehrere Fragen. Die erste Frage ist sehr einfach gestellt, aber sie könnte vielleicht dazu führen, dass wir beide jetzt ein bisschen ins Schwelgen kommen. Und zwar, lieber Timo, wie stehst du oder was hältst du von Robert De Niro?
Ach, ich mag Bob. Ich sag Bob, wir kennen uns ja nicht, aber trotzdem sage ich Bob. Ich mag Robert De Niro wirklich sehr gerne. Also ich weiß, dass er so seine typischen Mannerismen hat und irgendwann mal so in Richtung Method ging. Aber ich finde, er macht das immer, ich fand ihn immer gut. Also klar hat er so seine Ausfälle. Wir hatten im Vorgespräch über reine Nervensache 2 gesprochen, da ist er nicht so gut. Und so gerade als er sich so Ende der 80er, Anfang der 90er in Comedies versucht hat, die nicht so gut waren, da war er halt auch ein bisschen zu drüber. Aber ich finde, neben seinen ganzen Gangsterrollen, ich mag ihn super gerne in Midnight Run. Ich finde natürlich die Klassiker wie Casino und Goodfellas, da ist er ganz stark. Ich mag ja auch sehr gerne Cap der Angst, wo er so drüber ist, deswegen großes Herz für Robert De Niro und mochte ihn auch und hätte mich auch da tatsächlich mit anfreunden können, dass er da nochmal einen Oscar bekommt in Killers of the Flower Moon. Da fand ich ihn auch gut.
Ja. Killers of the Flower
Moon. Und du?
Und ich? Ja, ich kann da gleich ziehen. Ich finde es halt sehr interessant, dass als ich, und wir sind ja so ungefähr eine Generation, aber als ich so filmisch sozialisiert wurde, war Robert De Niro einfach so der Name. Wenn du Robert De Niro gehört hast, dann wusstest du, das ist großartig, dann wusstest du, das ist erwachsen, da wusstest du, das ist ernst, da wusstest du, das ist Qualität. Und dann, als er so ein bisschen so die Comedy entdeckt hat, ich meine, er hat ja schon früher Comedy gemacht, man kann ja durchaus auch Midnight Run als Comedy werten, wenn man das möchte, aber so richtig eine reine Komödie, ich weiß noch, wie das durch die Presse ging, als er den von dir erwähnten Reine Nervensache Teil 1 gespielt hat, aber halt eben auch diesen, wie heißt der in Deutschland, meine Schwiegermutter, nee, meine Frau, ihre Eltern und ich mit Ben Stiller, diese Komödie.
Ich bin auch nicht mehr.
Meet the Fockers.
Meine Braut, ihr Vater und ich oder sowas.
Ja, aber ich glaube, wir wissen alle hier, was ich meine, ne?
Ja.
War ja auch ein großer Erfolg und ich hatte das Gefühl, es war halt damals echt frisch, Robert De Niro in so Komödien zu sehen. Ich kann mich auch noch an Showtime erinnern mit Eddie Murphy, den ich damals auch ganz spaßig fand. Mhm. Aber irgendwie war das auch so der Anfang vom Ende. Ist mir jetzt recht hart, weil er immer noch eine Karriere hat und immer noch tolle Filme gespielt hat. Aber ich finde es ganz beachtlich, dass mittlerweile, wenn du den Namen Robert De Niro hörst, denkst du an seine alten Hits, aber du denkst nicht mehr so, das ist dieser unantastbare Schauspielgott. Du denkst nicht mehr unbedingt an Travis Bickle und Goodfellas, du denkst teilweise auch so, oh Gott, Bertie Grandpa war halt echt scheiße. Und das ist zum einen traurig, zum anderen, wenn du dir halt die Liste seiner Filme anguckst, die gut sind oder herausragend, denke ich mir auch so, ja, aber wenn jemand es verdient hat, auch jetzt scheiße zu machen, ist es halt Robert De Niro.
Ja, und im Gegensatz zu anderen seiner Generation, die ja nun auch viel mit ihm gedreht haben, wie der von dir schon oder von uns ja auch sehr geschätzte Joe Pesci, ist er halt immer noch dabei. Er hat immer noch, finde ich, also krass, dass er im doch jetzt etwas höherem Alter von über 80 Jahren noch sehr vital Bock hat zu spielen und viel zu drehen. Also ich meine, er hat jetzt vor kurzem, ich glaube zum allerersten Mal eine Miniserie für Netflix gemacht mit Zero Day, die ich leider noch nicht sehen konnte, weil wir vorab nichts bekommen haben. Und wie das so ist bei Miniserien und Serien, dann komme ich irgendwann nicht mehr dazu. Aber der hat ja doch, finde ich, einen krassen Output noch immer. Und das finde ich schon hoch beachtenswert. Gleichzeitig hat er tatsächlich, und da bin ich bei dir, sein Renommee ein bisschen verwässert, als er sich dem, sagen wir so, dem breiteren Publikum über Komödien und andere zugänglichere Rollen bisschen geöffnet hat, weil er ja doch ja sehr lange sehr viel mit Scorsese zusammengearbeitet hat und sehr häufig in Gangsterfilmen mitgespielt hat und dem Drama ja auch nicht abgeneigt war. Hier ist es Zeit des Erwachens, wo er auch mitspielt, ich glaube ja, ne? Ja, also er ist einfach ein wahnsinnig guter Schauspieler und ist halt trotzdem immer irgendwie, er schafft das, so ähnlich wie Al Pacino, er schafft es halt, eine Figur zu spielen und trotzdem ist dahinter noch immer so ein bisschen diese eigene Spielfarbe von De Niro drin. Das mag ich einfach sehr gerne.
Ja. Hast du eine Lieblingsrolle von ihm?
Also ich habe ihn schon erwähnt, ich finde ihn in Midnight Run wirklich richtig, also ich mag den Film einfach so gerne, dass er als Jack Walsh mir unheimlich, also ich finde ihn da so lässig, lustig und gleichzeitig ist er so, er hat so seine, wie ich schon sagte, seine Manierismen drin, aber sie sind nicht so groß. Ich muss es wirklich sagen, ich finde ihn richtig großartig. Ich weiß, viele finden ihn nicht so gut, weil er ihn zu sehr Remake ist. Ich mag Cap der Angst, ich mag ihn einfach sehr als Max Cady, weil das so krass drüber ist. Ein Lieblingsfilm von De Niro ist schwierig, aber ich habe das gestern, glaube ich, auch schon mal zum Ausdruck gebracht. Ich finde einfach ja, Casino ist mir eine Spur, ich mag den eine Spur lieber als Goodfellas. Ich finde ihn aber auch in Heat sensationell. Es ist eine wirklich schwierige Auswahl. Wenn du mich jetzt mit einer Knarre auf dem Schädel hinhalten müsstest, wäre es wahrscheinlich Heat. Weil da einfach so in seiner gesamten Art her, da ist er halt auch wirklich, da hat er so ein paar Nuancen drin und da ist er jetzt nicht so der große Mafioso, sondern er ist eher so der technische Ganove und das mochte ich da sehr gerne. Nee, ich bin dann bei Heat. Aber schwierige Wahl. Was wäre es bei dir?
Echt eine schwierige Wahl. Ich weiß halt noch, welche Rolle mich tatsächlich am meisten beeindruckt hat, auch weil ich es im Kino geguckt habe, war seine kleine Rolle in Copland neben Sylvester Stallone. Da gibt es so eine Szene, wo er halt Stallone so ein bisschen rund macht und die bieten sich halt so eine Dialogschlacht. Und Stallone macht das wirklich toll. Aber man merkt halt schon, wer hat der Tiger da im Käfig ist. Das ist natürlich De Niro. Und das ist ein toller Moment. Aber ansonsten ist es halt echt schwer, so einen Film rauszusuchen. Ich glaube, die Darstellung, die ich rückblickend einfach am besten finde, ist, glaube ich, die in King of Comedy. Glaube ich. Aber das würde, glaube ich, auch jetzt minütlich wechseln können. Von daher möchte ich mich da jetzt auch nicht richtig festlegen. Aber ich glaube, was wir festlegen können, wir beide sind jetzt nicht die größten Nero-Experten unter der Sonne, aber wir freuen uns eigentlich immer, wenn er irgendwas spielt, was nicht kacke ist. Wie gesagt, in den letzten Jahren kam da leider einiges zusammen. Mhm. Und jetzt halt eben The Alternates, der schon jahrelang in der Entwicklung war, früher auch Wise Guys hieß und der ja einen Mann auch zurückbringt, der auch schon bei Casino und Goodfellas aktiv war, nämlich der Autor Nicholas Pileggi oder Pileggio, was würdest du sagen? Pileggi, ne?
Ich sag Pileggi.
Pileggi, klingt auch italienischer, ja. Und der hat sich ja nicht nur irgendeine Geschichte zur Brust genommen, sondern eine wahre Geschichte. Und was das für eine wahre Geschichte ist, lieber Timo, das kannst du unserer werten Hörerschaft bitte mal eben kurz erklären.
Ja, es geht um tatsächlich zwei rivalisierende Mafia-Bosse, nämlich Frank Costello und Vito Genovese. Frank Costello, nicht verwechseln mit dem Frank Costello aus The Departed. Es ist einfach eine namentliche Reminiszenz, die Scorsese, glaube ich, damals bei The Departed eingebracht hat. Die kämpfen in New York City so in den 50er Jahren um die Vorherrschaft in der Metropole und wer so das Sagen hat im Big Apple. Es gibt tatsächlich regelrechten Krieg zwischen den beiden. Und das Krasse ist, dass die beiden sich wirklich sehr gut kennen. Die sind gemeinsam aufgewachsen und waren mal beste Freunde und davon ist jetzt nicht mehr so viel zu spüren. Es ist eher so, dass der eher kurzluntige Vito Genovese eher so an die Macht kommen möchte, während der, ich sag mal so, der Mafia-Elder-Statesman Frank Costello so ein bisschen versucht, das Ganze on the download zu halten, ein bisschen ruhiger sich verhält und weniger impulsiv, sondern eher so technokratisch das verwaltet. Dann gibt es aber Vertrauensmissbrauch und dann gibt es Brüche in dieser Freundschaft und dann gibt es irgendwann tatsächlich einen von Genovese ausgeführten, nicht von ihm persönlich, aber von ihm veranlassten Mordanschlag auf Costello, den dieser zwar verletzt überlebt, aber der ihn doch sozusagen ein bisschen an seiner derzeitigen Berufswahl Zweifel aufkommen lässt und er möchte aussteigen. Doch das ist halt das Problem, aus dieser Mafia kommst du halt nicht mal so ohne ein weiteres raus, weil auch hinter jeder seiner Worte und Taten auch sein Widersacher Genovese immer so denkt, da ist irgendwas im Schilde und das kann ich mir so nicht gefallen lassen. Und da entspinnt sich der Film dann im Laufe dieser fast 2 Stunden oder etwas mehr als 2 Stunden. Denn wie gesagt, die Mafia, da kann man, also es ist nicht wie ein Vertrag im Fitnessstudio, da kann man mal nicht hingehen, aber aussteigen kann man dann nicht. Schwierig zumindest.
Ja, vielen Dank.
Es beruht super Vergleich, auch bei einem Mafia-Film mit Fitnessstudio zu kommen.
Definitiv, definitiv. Wenn ja, ich an Mafia denke, denke ich an Klimmzüge. Das ist so. Es ist, wie schon gesagt, eine wahre Geschichte, die dazu geführt hat, letztlich so ein bisschen, dass das FBI die Mafia mal wirklich hops genommen hat. Und das ist, ich kannte die Geschichte, ich wusste also, wie es ausgeht, weil ich unglaublich schlau bin und weil ich sehr viel Zeit damit vergeudet habe, nutzlose ZDF-Info-Dokumentation über die Mafia zu schauen vor einigen Jahren. Das heißt, für mich war das jetzt keine Geschichte, wo ich jetzt wirklich überrascht war. War es für dich was du noch nicht kanntest oder war dir das auch bekannt, die Geschichte?
Nee, ich war tatsächlich doof. Also ich wusste davon nichts. Das Ding ist, dass der Film aber auch jetzt ein großes Fass eröffnet und selbst für jemanden Ungebildeten in dieser Geschichte oder auch an sich ungebildet, würde ich jetzt auch an meiner Stelle sagen, ich bin einfach nicht so schlau, ist das Ganze dann noch relativ, ich sag mal so, in einer Art von Gleichmütigkeit und Ereignislosigkeit sich das Ganze darstellt. Also ich finde, wenn wir jetzt schon ein bisschen inhaltlich reingehen, der Film hat halt wirklich nicht so viel zu erzählen und dementsprechend, wenn man dann noch die realen Begebenheiten kennt, dann kann man sich, glaube ich, relativ schnell langweilen in diesem Film. Ja. Und der Film tut auch vieles dafür, dass man das tut.
Ja, also wenn ihr jetzt glaubt, ihr seht hier einen Film, der schnell geschnitten ist, nein, das ist ein sehr langsamer Film, ein Film, der sehr viel, der zu 100% auf Robert De Niro zugeschnitten ist, das muss gesagt sein. Und vor allem ein Film, der, wie ich finde, am Anfang ein großes Problem hat, nämlich zu Beginn die Geschichte, wenn du erstmal erklären musst, wie die ganzen Seiten aufgestellt ist, wie es dazu kam, dass es dazu kam, fand ich, dass es viel Exposition, sehr komprimiert in 3-4 Minuten und da sind ein paar Sachen drin, du musst wirklich aufpassen, weil ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass du dann im Laufe der Geschichte schon deine Probleme hast, weil die Geschichte, wie Vito Genovese und Frank Costello von besten Freunden zu Erzfeinden wurden, das passiert ja nicht so über Nacht. Das ist ja eine stetige Entwicklung. Es hat ja auch was mit einem Mord zu tun, mit dem Zweiten Weltkrieg, mit der Flucht. Und das alles wird relativ komprimiert, halt eben in die ersten 5 Minuten gepackt. Und selbst ich, der halt wusste, was dahinter steckt, dachte mir so, hol holla. Also die ersten Minuten, da wirst du echt zugeballert mit Informationen. Und das, glaube ich, könnte vielleicht ein bisschen zu viel sein. Oder sagst du, nein, das war genau richtig für mich.
Nee, weil ich finde auch, dass der manchmal sehr redundante und überflüssige Off-Kommentar da sich auch keinem Gefallen tut, der Film selber. Weil man manchmal das Gefühl hat, also gerade am Anfang braucht es den, weil so viel komprimiert werden muss. Und warum so viel komprimiert werden? Weil Autor Pileggi und Barry Levinson, der Regisseur, sich anscheinend entschließen, diesen Teil der Geschichte wollen wir jetzt nicht euch präsentieren, sondern das machen wir so, das haken wir so ab in so einer, ich habe das vorhin mal im Vorgespräch gesagt, wie so eine iMovie-Schnittmuster. Du hast so Zeitungsartikel und dann fährt die Kamera so im Kreis rum und dann sind es Schwarz-Weiß-Bilder, dann wird das ein bisschen montiert mit Musikausschnitten und fertig sind so die ersten 5 bis 7 Minuten Exposition. Und ich fand's sehr schade, weil ich finde das einerseits inszenatorisch ein bisschen unelegant gelöst und eher langweilig und gleichzeitig hatte ich immer das Gefühl, dass ich diese Geschichte mit vielleicht jungen Darstellern, ne? Also klar, du hattest ja gesagt, ist sehr auf die Niro zugeschnitten. Ich hätte aber diesen Film viel lieber gesehen, weil ich den viel spannender erzählt fände. Also wir hatten, ich will nicht zu sehr ausholen, aber wir hatten letztes Jahr, finde ich, eine ganz überraschende Origin-Story mit Transformers One. Und der hat mich, obwohl ich vorher dachte, was sehe ich hier gerade? Und je mehr ich diesen Film, je mehr mich mitgenommen hat, desto mehr bin ich in diese Verbindung, in diese Beziehung eingetaucht, weil ich auch ehrlicherweise immer erst gescheckt habe, ach so, das ist eine Origin-Story. Und hier fand ich halt wirklich schade, dass man so das mit einem Off-Kommentar löst, der einen zuballert, der gleichzeitig dann auch noch die vierte Wand bricht, weil De Niro hier zu einem späteren Erzählzeitpunkt gezeigt wird, der dann in die Kamera redet und das erzählt, was passiert war und so auch uns, vor allen Dingen mir natürlich, weil ich keine Ahnung hatte und ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler, aber ich finde halt dadurch wird dir halt schon klar, ähnlich wie bei Casino, der gute Herr Costello wird das Ganze auf jeden Fall gut überstehen oder zumindest lebendig überstehen und das fand ich, da bin ich halt voll bei dir. Ich fand es von der Information her gar nicht zu viel, aber ich fand es schade, dass man da nicht einen Fokus hinlegt und nicht sagt, komm, und den Film erzählen wir. Da bin ich aber auch ehrlich, wahrscheinlich hätten dann $45 Millionen an Budget gar nicht gereicht.
Das stimmt wohl, ja. Ich fand es auch ein bisschen seltsam, dass du halt immer Frank Costello als Erzähler hast und dann springt der Film ganz selten in, ich sag mal, in die Zukunft, wo wir wirklich den ganz, ganz alten Frank Costello sehen, wie er auf einer Parkbank sitzt und das erzählt. Aber das kommt mir persönlich nicht oft genug vor, um es wirklich als erzählerisches Stilmittel wirklich zu akzeptieren. Das wurde immer so reingeschoben und es war wirklich so gegen, ich glaube, in der letzten halben Stunde war es wieder der Fall, dass er da auf der Parkbank sitzt und ich war komplett perplex und ich dachte, warte mal, wenn du das halt machst, diese Art der Erzählung, dann musst du den öfters zeigen auf der Parkbank, ja, nicht alle 30 Minuten. Und das hat mich ein bisschen gewundert, denn inszeniert wurde der Film jetzt nicht von einem Newcomer oder jemand, der jetzt noch keine Erfahrung hat mit großen Stars, nämlich, sondern von Barry Levinson. Ihr kennt jetzt vielleicht nicht alle Barry Levinson, aber lasst euch gesagt sein, gerade in den 80ern und 90ern hat der Mann wirklich große Hits gemacht. Rain Man, Der Unbeugsame, Good Morning Vietnam, Sleep Pass. Er hat natürlich auch ein paar Flops, klar. Letzten Jahren war er nicht so aktiv, aber hat sich auch immer wieder versucht, so, sag ich mal, im modernen Kino anzupassen. Er hat ja auch so einen Found-Footage-Horror-Film gedreht, The Bay, was zumindest zeigt, er hat sich bemüht, ne, frisch zu bleiben. Und jetzt seit längerer Zeit ist halt eben The Alter Nights mit einem der größten Filme, die er jetzt gedreht hat, halt eben mit Robert De Niro in der Hauptrolle und auch in einer Doppelrolle, darüber müssen wir gleich auf jeden Fall auch noch reden. Aha. Jetzt aber erstmal zur Inszenierung, lieber Timo. Und ich finde, Barry Levinson, der auch den Gangsterfilm Bugsy gedreht hat, mit dem Vorgespräch schon herausgefunden hast, du kleiner Investigativjournalist, der hat gute Filme gedreht, aber es tut mir leid, von der Inszenierung her fand ich Alter Nights nicht besonders gut, nicht sehr stimmungsvoll, eher unkohärent und es gab so ein paar Sachen, wo ich dachte, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass das jemand gedreht hat, der seit 40 Jahren Regieerfahrung hat. Wie war es da bei dir?
Das ist, geht ins Ähnliche oder in die ähnliche Richtung, weil du halt merkst, so, also klar, du hast dir, finde ich, von allen Zutaten her so diese Scorsese-Clique, also den gleichen Drehbuchautoren wie bei Goodfellas und Casino. Du hast mit De Niro natürlich jemanden, der der Scorseses Filmografie am Anfang und in den frühen, späten 80ern und den 90ern sehr stark geprägt hat. Und natürlich drängt sich dann der Vergleich auf, wenn du das Gefühl hast, das ist so sozusagen die B-Klasse des Ganzen. Und man merkt aber in ganz vielen Dingen, dass selbst wenn man jetzt sagt, Scorsese dreht irgendwie immer wieder den gleichen Film mit den gleichen Stilmitteln, schnelle Schnitte, Needle Drops, die passen, viel Musik unterlegt, schnell geschnitten, Staccato. Du merkst aber hier, es gibt am Anfang eine Szene, die so hektisch geschnitten ist, das ist die Anschlagsszene auf Costello und du fragst dich gleichzeitig, warum ist das jetzt notwendig? Also ich habe das doch, also wir sehen den Angriff ja auch dreimal immer wieder, aus nicht anderen Perspektiven, sondern immer wieder aus Costellos Memoria, der immer sich wieder erinnert und jedes Mal hast du das Gefühl, warum ist das so inszeniert? Und hier ist ganz häufig, dass du hast nicht das Gefühl, als wenn Levinson weiß, was er tut, sondern dass er versucht zu imitieren, was Scorsese zum Beispiel so tut. Und das muss ich wirklich sagen, macht er eine Klasse schwächer. Also der Vergleich mit jetzt den vielleicht letzten großen Mafia-Film, The Irishman von Scorsese, finde ich, drängt sich so ein bisschen auf, weil man einfach auch hier den sehr, ich sag nicht alternden, sondern den doch wirklich alten De Niro als Hauptfigur dabei hat und auch dieses entschleunigte Inszenieren dabei hat, aber du merkst trotzdem, dass das nochmal eine Spur schwerfälliger, behäbiger wirkt und ja, insgesamt dann aber auch wieder so komisch gehetzt wirkt und so beliebig oder so unfokussiert, weil man gar nicht so richtig, also mir scheint es zumindest so, ich weiß, wie es dir ging, als wüsste Levinson damit nichts anzufangen, weil er gar nicht so richtig weiß, wie greife ich denn jetzt dieses Genre Mafia-Gangsterfilm so richtig? Und wie, man merkt das nämlich, kann dem jetzt inhaltlich überhaupt nichts Neues hinzufügen. Und wenn du das nicht kannst, damit bin ich fein. Das hat Scorsese, wird ihm ja sehr häufig vorgeworfen, ja auch sehr selten geschafft. Aber wenn du das dann halt machst, musst du durch andere Dinge überzeugen. Und für mich hat er das, zumindest inszenatorisch hier, nicht getan.
Ja, ich finde es halt sehr traurig, dass der Film trotz des sehr erfahrenen Kameramanns Dante Spionetti, der sieht für mich halt null nach Kino aus. Und der fühlt sich auch null nach Kino an für mich. Das sind so teilweise Kleinigkeiten. Zum Beispiel nutzt Levinson relativ häufig so ganz seltsame Abblenden, wie atmosphärisch einfach nicht funktionieren. Der Schnitt wirkt für mich teilweise auch ein bisschen arg seltsam gesetzt. Da ist keine Dynamik. Und wir reden jetzt hier nicht von Staccato-Schnittgewitter, sondern einfach, dass du das Gefühl hast, dass du wirklich eine smooth Überleitung hast von einem, jemand, der spricht, zum nächsten. Das wirkt teilweise einfach sehr abrupt, sehr hektisch. Ich weiß auch natürlich nicht, wie der Film entstanden ist, denn das sollte gesagt sein, das ist ein Film, der schon sehr lange in der Entwicklung ist und angeblich auch wohl vor 2 oder 1 Jahr Testvorführung hatte, die sehr negativ ausgefallen sein sollen, wie wir hören sagen, ne? Und Warner wohl jetzt so ein bisschen den Film loswerden möchte, so ein bisschen, deswegen einfach hier, ihr habt ihn, gut ist. Und jetzt, wo ich ihn gesehen habe, kann ich es auch irgendwie nachvollziehen, weil der sieht für mich halt null nach Kino aus. Der sieht nicht schlecht aus, aber er sieht nicht nach Kino aus und er fühlt sich auch nie nach Kino an. Der fühlt sich stellenweise für mich wie eine Pilot-Episode an einer Serie oder beziehungsweise von einer Idee. Wir möchten gerne eine Miniserie machen über diesen Genovese-Costello-Konflikt und dann aber gemerkt haben, fuck, wir haben nicht mehr Budget, wir müssen jetzt alles zusammendampfen und irgendwie so komprimieren in einen 2-stündigen Film. Und so wirkte das auf mich. Das ist ein Film, du merkst, dass der Levinson schon das Handwerk versteht, aber ihm fehlt hier irgendwie die Kunstfertigkeit.
Ja, würde ich sagen. Ja, das schön formuliert. Also ich würde es auch genauso sehen. Es hat, und gleichzeitig hat es sowas wahnsinnig, also ich hatte immer dieses Gefühl, das ist so trivial. Also nicht trivial wie bei The Irishman, wo du so das Gefühl hast, okay, wir sezieren jetzt hier wirklich diese ganz simplen, mafiösen Strukturen und wie wird jetzt eigentlich ein Mord geplant und durchgeführt, sondern du hast halt so dieses, gerade so wie du hattest beim Schnitt schon gesagt, es fangen halt Szenen an und sie enden eigentlich, wie sie angefangen haben und zwischendurch hatte ich manchmal das Gefühl, dass weder das Drehbuch noch die Schauspieler wissen, wo wollen wir eigentlich während der Szene hin? Wir wissen nur, wir fangen an Punkt A an und müssen an Punkt B aufhören, wobei Punkt A und Punkt B fast der gleiche Punkt sind. Ich weiß dann immer gar nicht, ob es Herr Pileggi ist, der vielleicht sein Schreibvermögen doch etwas eingebüßt haben könnte oder ob es tatsächlich am Schnitt war, wo du halt manchmal das Gefühl hattest, warum endet die Szene nicht eigentlich vor 30 Sekunden? Warum ist das so schwerfällig? Warum muss das so lang sein? Ich meine, der Film geht in Anführungsstrichen nur 2 Stunden und ich fand ihn auch nicht langatmig und nicht langweilig, aber trotzdem so wahnsinnig behäbig bei einigen Stellen. Das hat mich schon gestört.
Ich hatte halt irgendwie nie das Gefühl, dass er narrativ wirklich Fortschritte macht. Es ist so ein, mehr so ein Dahinkriechen, so von einer Station zur nächsten. Und das ist halt schon traurig, weil die Geschichte an sich halt wirklich Potenzial gehabt hätte für Gangsterkino. Und du hast ja schon jetzt The Irishman angesprochen. Ich glaube, wo wir beide uns einig sind, dass die Aging ist scheiße, aber der Film an sich ist ein Meisterwerk, also finde ich zumindest.
Ja. Also der ist auf jeden Fall interessant, weil du das Gefühl hast, so, ich habe jetzt euch 4-mal gezeigt, wie die Mafia funktioniert und ihr fandet das vielleicht sogar noch ganz geil, obwohl es fast nie gut ausgeht, weder bei Henry Hill noch bei Sam Rothstein. Aber jetzt zeige ich euch mal, wie das wirklich endet für diese ganzen Leute, indem ich bei, wenn ich zum Beispiel Harvey Keitel zeige, steige ich schon runter, wann der gestorben ist und wieder gestorben ist. Also ich zeige einfach, dass das hier niemand ein glamouröses Ende vor sich hat. Wir sehen dann irgendwie De Niro, der im Rollstuhl sitzt und eine Sauerstoffmaske tragen muss. Also es ist am Ende so glorifiziert sie sein gemocht oder gewesen sein möchten oder gewesen sind, hast du immer das Gefühl, am Ende sie sind dann am Ende doch nur normale Leute, die dann auch irgendwie ja einfach sterben müssen. Und hier hatte ich das Gefühl, ja gut, also wir versuchen das so ein bisschen zu imitieren und haben so gewisse Tendenzen, aber dafür, und das muss ich auch sagen, ist halt die Figur Costello, dadurch, dass wir nichts von seinen Verbrechen sehen, sondern nur sehen, wie er aussteigen will und wie er quasi so seine Mafia-Entourage ein bisschen so um sich schart, wobei das auch gar nicht so viele sind, weil das auch alles kleine Scale ist, also wenig Leute, wenig Figuren, aber du hast so das Gefühl, so die möchten unbedingt so eine guter Mafioso, böser Mafioso Erzählung draus machen und dadurch wird's dann, finde ich, auch am Ende so wahnsinnig banal und trivial, weil alles, was Costello unternimmt, wenn das Twisty sein soll, ist das das Gegenteil davon, weil du sitzt da und denkst, als nächstes passiert das. Und jetzt passiert das. Und es passiert genau das.
Ja. Ich habe ja schon gesagt, wir haben es schon gesagt, dass De Niro ja diese Doppelrolle hier hat. Einmal Frank Costello und da würde ich sagen, das ist ganz klar die Hauptfigur zu 100%. Und der zweite Paar, dieser Vito Genovese, du hörst oft schon, du siehst ihn auch recht häufig, aber er wirkt mehr wie für mich wie so eine Nebenfigur, eine sehr wichtige Nebenfigur, aber sie ist nicht so im Fokus. Und was ich De Niro geben muss, wir haben ihn beide ja in Originalfassung gesehen, ähnlich wie Robert Pattinson in Mickey 17. Du brauchst keine Maskerade. Du bist alleine am Spiel, alleine wie er redet, du kannst sie sofort unterscheiden. Du kannst dir die Augen zuhalten und weißt sofort, das ist Frank Costello, das ist Vito Genovese, das macht De Niro hervorragend. Das ist eine 10 von 10 mit Sternchen, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden.
Absolut.
Aber ich frage mich trotzdem, warum zum Kuckuck diese Doppelrolle? Weil mir hat das A nichts gebracht, es hat mich B eher rausgebracht, weil du halt immer wieder Szenen hast, wo die beiden am Tisch sitzen und du weißt halt, ja, De Niro redet gerade mit De Niro, warum? Und sie haben auch ansonsten, ich sag mal so, keine wirklichen Ähnlichkeiten. Klar, es waren mal Freunde, aber was ist das für eine, in Anführungszeichen, Welt, wo zwei Freunde aussehen wie Zwillinge? Also ich verstehe nicht, warum diese Doppelrolle sein muss. Aber deine Meinung würde mich jetzt mal interessieren. Wie stehst du zur Doppelrolle?
Also ich muss schon mal sagen, dass es ist jetzt nicht Colin Farrell in The Penguin oder in The Batman, also er verschwindet nicht komplett hinter Maske, aber ich finde, dass du schon, wenn du jetzt unerfahrener Kinogänger bist, dass du nicht auf den ersten Blick gleich siehst, ach, das ist auch De Niro in der Figur Vito Genovese. Also es ist schon von der Maske her, finde ich, gut gemacht, und Stichwort Maske kann ich auch gleich dabei abhaken. Ich finde auch, dass der dann späte Costello, wenn er in die Kamera spricht, auch wirklich gut nochmal gealtert ist, in Anführungsstrichen. Das heißt, sie machen ihn wirklich, also sie machen den ohnehin ja dann mittlerweile über 80-jährigen De Niro nochmal eine Spur älter. Er hat mich dann so ein bisschen, also wenn ein Henry Kissinger Biopic geplant wäre, ich würde mich nicht wundern, wenn De Niro das machen könnte. So, und jetzt mal eingegangen auf deinen Punkt.
Bang, bang.
Ja. Ja, genau. Wenn du jetzt sagst, ja, also diese Doppelrolle hat es nicht gebraucht, du wirst das Gefühl nicht los, als sei der Genovese-Part halt ein klassischer Joe Pesci. Also ganz klassisch. Kurze Lunte, sehr aggressiv, sehr bestimmt, sehr männlich, sehr darauf aus, auf seinen eigenen Vorteil bedacht zu sein. Und du denkst halt, okay, Joe Pesci hat keinen Bock. Und dann hat De Niro gesagt, ja gut, dann mache ich es halt selber. Und diesen Eindruck kann sich, finde ich, der Film nicht erwehren, denn das ist kein Legend und auch kein Mickey 17. Das heißt, es gibt eigentlich inhaltlich keinen Grund, warum das jetzt so zwei Gangster sind, die sich so ähnlich sehen, weil sie ja eigentlich nur Brüder im Geiste sind. Also es ist nicht wie bei Legend, wo das halt ein Zwillingspärchen ist, sondern es sind halt wirklich zwei unterschiedliche Figuren. Und ich hatte, obwohl ich einen Trailer gesehen hatte, immer das Gefühl, oder mir wurde das Gefühl vermittelt, als seien das hier Blutsverwandte, die dann irgendwie sich gegeneinander wenden. Und das hat der Film halt nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Mich hat das weniger rausgebracht als dich. Natürlich merkst du hier und da, als Kind habe ich zum Beispiel nie gemerkt, wenn das so Doppelgängerfiguren waren, dass das diesen guten Trick hatte, dass der eine halt in der Szene ist und der andere hinter Greenscreen und dann wird das halt zusammengebracht. Aber hier hast du schon gerade bei der ersten Szene, bei dieser Frau im was ist das, im Süßwarenhandel, glaube ich, siehst du halt schon so die Übergänge und du merkst halt auch, dass sie kaum übereinander sprechen, sondern immer, der eine ist fertig, dann redet der andere. Und das ist halt sehr unnatürlich.
Ja, also unnatürlich ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, das ist mein großes Problem. Es wirkte auf mich einfach zu unnatürlich. Ich habe schon oft gesehen, dass ein Schauspieler zwei Rollen hatte. Und das, wenn das gut gemacht ist, ist es gut gemacht. Und wie gesagt, De Niro spielt beides hervorragend. Aber es wirkt halt immer unnatürlich. Und vor allem, es wirkt auf mich auch nie so, als ob die Handlung das gebraucht hat. Das wirkte auf mich letztlich immer so ein bisschen auch wie ein Gimmick, wie so ein Verkaufsargument. Seht her, De Niro hoch zwei. Und man muss mal ehrlich sagen, vor 30 Jahren wäre das ein richtig gutes Verkaufsargument gewesen. Mittlerweile ist es das nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe auch nicht, dass Elton jetzt ein großer Hit wird. Das ist kein Film, der die Leute ins Kino lockt, glaube ich.
Nein, also du merkst ja, also ich verstehe Warners Politik da nicht so ganz. Also wenn du jetzt, wie du ja richtig gesagt hast, dieser eher unerfolgreiche Streaming-Dienst Max, wie er mittlerweile heißt, den du jetzt ja so ein bisschen quasi aus dem Fokus verlierst, obwohl er ja, meine ich, spätestens 26 auch in Europa, also in Deutschland auch empfangbar sein soll. Das heißt, da werden dann wahrscheinlich die Verträge mit hier vor Ort in Deutschland Sky und RTL Plus werden dann enden und dann werden halt Exklusivprodukte dort verschwinden und nur noch bei Max laufen.
Passt aber zur Harry Potter-Serie.
Zum Beispiel, genau, dass sie also dann die großen Dinge, den Content und die großen Marken an den Start bringen wollen. Aber Elton Knights ist halt keine große Marke, weil wie bei so vielen Filmen, für wen ist der Film gemacht? Wer soll dafür ins Kino gehen? Wenn wir uns das schon bei Indiana Jones 5 gefragt haben, wo es wirklich ja große Fanbases gab und das Blockbuster-Kino oder Mainstream-Kino war, was als Blockbuster konzipiert war, sprich als Film, der die Massen ins Kino lockt. Dann weißt du hier, ein Gangsterfilm, der im New York der 50er Jahre spielt, manchmal nach hinten, manchmal zumindest maximal in die 70er Jahre springt, mit einem über 80-jährigen Hauptdarsteller, der jetzt der Generation TikTok und Instagram eher nicht so viel sagt.
Die vielleicht die New Money. Das ist ein richtiger.
Ja. Ja, weil der natürlich auch so ein Meme ist. Also den kennt man vielleicht. Guck mal, das ist der von diesem Meme da mit diesem Gesichtsausdruck. Hm. Ja, aber ansonsten hast du vollkommen recht. Ich vermute, diese 45 Millionen Dollar wird er bei weitem nicht erreichen, sie wieder einzuspielen. Du merkst es aber auch am Marketing, das ist eher klein gehalten. Jetzt startet der im März. Das wäre wahrscheinlich vor 10 Jahren so ein November-Oktober-Award-Season-Start gewesen. Und hier merken sie, oh, also so gut ist er gar nicht, bis auf den von uns ja hervorgehobenen De Niro. Also wenn wir noch später auf die Darsteller kommen, haben wir da auch 1-2 Kritikpunkte. Aber der wird nicht groß Erfolg haben. Der kommt jetzt bei uns in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drüben in den Staaten ist, kommt der an einem Tag ins Kino, wo wir 4, 5, sagen wir so, größere Filmstarts haben. Der wird hier vor Ort komplett untergehen. Weil ganz viele auch Alto Nights, was ist das? Keine Ahnung.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Die Figuren, die du gerade erwähnt hast, das ist auch ein Punkt auf meinem Zettel. Und ich bin es ja eigentlich gewohnt, bei so Gangsterfilmen, dass du immer so die Hauptattraktion hast, darstellerisch, das sind solche De Niro in doppelter Ausführung. Und dass du dann immer noch so ein paar bekannte Gesichter mehr hast. Und ich war dann schon ein bisschen baff, dass es natürlich hier und da Gesichter gab, die ich kannte. Insbesondere halt die Seriendarstellerin Deborah Messing, die Ehefrau von Frank Costello spielt. Aber sei mal ehrlich, irgendwie geht's nur mir so, aber ich war ein bisschen enttäuscht, dass dem Film so auch ein bisschen Star Power fehlt. Außer De Niro war da niemand dabei, der sich so ein bisschen so ja herauskristallisiert. Das war alles für mich sehr flach. Die meisten Figuren waren auch für mich echt langweilig. Es gab so 1-2 Momente, wo ich dachte, ja, da könnte man was aufbauen. Aber an und für sich ist dieser Film von den Figuren, finde ich zumindest, so auf die Niros Doppelrolle zugeschnitten, dass alle anderen Figuren, also für mich echt ziemlich öde waren. Wie war es da bei dir?
Ja, geht mir total ähnlich, weil wir haben ja zumindest diese durchaus interessante Konstellation, dass Frank Costello und der ihn attackierte oder ihn fast umgebracht habende Vincent, diese Figur mit dem, also ich saß mit Schröck in einer Pressevorführung und wir haben uns beide immer gefragt, was ist das eigentlich für ein Nacken? Also der hat ja keinen Hals, sondern er sitzt da immer wie so ein bisschen wie Quasimodo und hat so einen riesen Hals und du denkst so, was ist denn das für eine Figur? Und das Gesicht vom Schauspieler kam mir bekannt vor, aber es wird ja mit der Figur, außer dass sie uns als relativ tump und dumm dargestellt wird, ja nichts damit gemacht. Die wird halt zweimal wegen der gleichen Sache, nämlich wegen diesem misslungenen Mordanschlag von Genovese, einmal zur Schnecke gemacht und gesagt, wie dumm er ist. How stupid are you? Stupid, you're so stupid. Und das macht man noch so und so und so weiter. Aber ansonsten hat diese Figur halt überhaupt kein Fleisch. Es gibt so eine Art, ja, Konziliere oder großen Freund von Frank Costello, von Michael Rispoli gespielt. Ich glaube, er hieß
Albert,
genau, ich will immer Vincent sagen, aber das ist ja die andere Figur. Albert, der wird übrigens bei der IMDb auch gar nicht gelistet, also zumindest nicht, wie die Figur heißt. Und der hat so einen Moment, wo er auch so einmal so ein bisschen aus sich rausgeht und so klar macht, ey Leute, wir müssen ein bisschen aufpassen, aber ansonsten nicht so, ne, bei Scorsese, es tut uns leid, dass wir immer wieder diesen Vergleich ziehen, aber der Film drängt es, der nötigt mich quasi dazu, es immer wieder anzusprechen. Da hast du halt so dieses, da wird halt eine Figur gezeigt und dann wird aus dem Off, sagt dann irgendwie De Niro oder Pesci, ja, das ist der und der, der hatte den Spitznamen und warum, und dann siehst du halt warum. Was weiß ich, das ist hier der Schlechter von so und so, warum? Ja, weil der so mega aggressiv war, dann siehst du den irgendwie, wie er Hände zerhaut oder was weiß ich was. Und hier hast du von diesen ganzen, ich nehme jetzt mal Liedersprech, von diesen ganzen alten weißen Männern, das sind halt wirklich einfach nur alte weiße Männer, die da sitzen, mal rauchen sie, mal trinken sie Kaffee, mal unterhalten sich, halten ihren Gehstock und du denkst einfach, wer ist das jetzt nochmal und was hat der zu tun? Und hat der irgendwie was zu sagen oder ist der einfach nur so ein Genovese oder Costello-Gefolgsmann? Du hast hier, finde ich, was so Struktur der Mafia angeht, kriegst du hier keinen Mehrwert geliefert. Du weißt ja nie, welche Figuren das sind und die bleiben alle auch total nichtssagend. Und das muss man auch leider sagen, die von uns schon angesprochene Deborah Messing, die ich ja sehr gerne mochte, damals Ned und Stacey, dieser etwas untergegangenen und nicht so beachtet. Ja, da ist sie auch dabei, aber kennst du Ned und Stacey mit Thomas Haddon Church?
Ach, doch, die auf RTL, weil dann habe ich
ja, die genau.
Mal gesehen, genau, weil bei Will & Grace habe ich die gesehen, aber ich wusste, dass sie in meiner Sitcom war mit Thomas Haddon Church. Okay,
genau. Danke. Die habe ich damals sehr gerne gesehen, die lief echt samstags um 0.30 Uhr und daran merkt man, was ich für ein, ich will mich gar nicht als Nerd, sondern eher so als Verlierer bezeichnen. Ich war selbst noch mit 15, 16 sehr häufig samstags abends zu Hause und hab ferngesehen und unter anderem war es dann Little Stacy. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, einige Menschen sind dann schon so ins Leben rausgegangen und haben gefeiert, als es noch Clubs gab.
Ich habe das erste Mal samstagabends gefeiert, da war ich 31, also machte nichts.
Ja, guck mal, das ist auch in dem Gesetzenalter, dann darf man auch schon alles, was man tun darf. Das ist doch auch gut. Ja, aber mit dieser langen Einleitung, ich finde halt ihre Figur als Bobbys, also als Bobby Costello, als die Frau von Frank Costello, die sitzt halt manchmal da, so ähnlich wie in Joker 2 könnte es sein. Sie raucht, sie fragt, guckt ein bisschen skeptisch. Man nimmt ihr zumindest ab, dass sie eine treu ergebende, liebende Ehefrau ist. Sie haben sich bewusst gegen Kinder entschieden und haben halt Hunde. Aber das sind dann auch die Charaktereigenschaften. Ansonsten sitzt sie da manchmal am Fernseher und ich finde das ganz spannend, also zumindest in Ansätzen spannend, was der Film so über das Medium Fernsehen uns ein bisschen erzählt. Ansonsten sitzt sie da, raucht, hat ihre Augenbrauen ins Dreieck gezogen und sagt so, pass auf, Frank, was passiert? Und das ist dann auch. Also ich finde jetzt von der Ausstrahlung her ist sie doch eher etwas, sag mal so, sie ist auf jeden Fall keine Sharon Stone in Casino, so als Vergleichswert.
Ja. Also allgemein muss ich sagen, dass der Film darstellerisch außer De Niro wirklich keinen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Aber auch wie die Geschichte erzählt wird, weil für mich gehört zu einem Gangsterfilm auch immer so ein bisschen eine Art von Spannung. Weil du weißt, wenn sich zwei Gangster treffen oder wenn ein Gangster die Straße runtergeht, dann hast du immer dieses Gefühl, so gleich rollen die Orangen um die Ecke, gleich wird er erschossen, gleich passiert irgendwas. Aber es passiert halt nicht. Klar, du hast halt den Anschlag auf ihn zu Beginn, aber das ist jetzt auch eher geschenkt. Dann gibt es auch später einen Anschlag bei einem Friseur, wo aber auch so, okay, endlich ist es soweit, da passiert was. Mhm. Aber diese Grundspannung, die für mich guter Gangsterfilm hat, ist hier für mich halt einfach nicht genug vorhanden, beziehungsweise überhaupt gar nicht vorhanden. Für mich war spannend. Das wirklich wie so alte Herren erinnern sich an ihre Premium-Zeit, als sie noch Gangster waren.
Ja, es hat dann manchmal etwas eher Skurriles als Spannendes, weil gerade es gibt so eine Szene, wo Frank Costello zu einer Anhörung ist und freiwillig hingeht und du dann quasi so, wie bei so einem Sportfilm siehst, wie dann die Mafia Gang von Genovese und dann immer wieder rein wird, take the fifth, you're stupid, you need to take the fifth. Und du denkst so, ja, okay, wir haben es verstanden. Und das hat für mich dann, hatte so leichte Sportfilm-Vibes und da hast du dann mal so, finde ich, eher den einen oder anderen Schmunzler dabei oder den einen oder anderen so ein Auflacher. Der Film ist nicht lustig, der Film ist aber auch wirklich, ich weiß auch gar nicht, ob der spannend sein will oder einfach nur so diese Chronologie, heute schwierige Wörter anscheinend, diese Chronologie quasi nur einmal eher nacherzählen will. Es wäre so, wenn man so in irgendwelchen Kategorien denken würde, ist es halt eine bebilderte Nacherzählung, fiktionalisiert in von realen Tatsachen. Und da kann man jetzt sagen, das reicht einem nicht. Ich will jetzt auch mal, weil ich jetzt sehr viel Zitroniges gesagt habe, auch mal was Positives sagen. Das ist am Ende aber gar nicht so schlimm, weil der Film mir dann persönlich gar nicht so wehgetan hat, dass ich mir den jetzt angesehen habe. Also es klingt jetzt auch wie der ultimative Todesstoß für alle, die sagen, es hat dir nicht wehgetan, dass du den Film gesehen hast. Nein, das meine ich aber so, wie ich es gesagt habe. Ich finde, der hat auch einiges auf der Habenseite. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber es war noch für mich genug, dass ich jetzt aus dem Kino gegangen bin und gesagt habe, kann man machen. Und das kann man tatsächlich.
Sei ehrlich, du warst nur froh, mal von zu Hause raus zu sein.
Ja, das mag man mir auch unterstellen, aber nicht. Also ich kann jetzt auch schon sagen, ich will auch gar nicht sagen, dass das jetzt filmisch gelungen war oder besonders kniffig und toll inszeniert war, aber ich finde schon, jetzt nehme ich mal wieder Scorsese, aber ich nehme mal Killers of the Flower Moon. Ich finde Killers of the Flower Moon ja auch teilweise, du hast das damals, glaube ich, im Cast so schön mit der Banalität des Bösen zusammengefasst. Ich finde, Killers of the Flower Moon kommt ja auch nicht über das Erzählerische, sondern über diese Strukturen, die er offenlegt und dass er zeigt, so Alter, die sind so dreist und keiner stoppt sie, bis dann irgendwann das FBI mal auf die Idee kommt oder das, was die Vorstufe vom FBI ist, dass die mal sagen, okay, wir müssen da hin und wir müssen da irgendwie mal ermitteln. Und ich weiß von einem damaligen Mitgänger in die Presseverführung von Killers, dass dieser Sachband, auf dem der beruht, da schon ein bisschen krasser ist. Also das FBI auch klar macht, dass das FBI ziemlich blind auf dem rechten wie auf dem linken Auge war. Und ich finde, wenn Alton Heights, wenn man ihm eine Sache zumindest ein bisschen zugestehen könnte, und das habe ich getan, dass auch der Film zeigt, dass das damalige dann ja FBI unter J. Edgar Hoover einfach ähnlich wie Churchill und KZs gedacht hat, das kann ja gar nicht sein, dass das so ist, dass die sich auch so organisiert haben über unseren ganzen, über unseren ganzen Staat, also über die USA. Und das fand ich dann schon irgendwie spannend, auch was dann in Sachen Aufklärung und Ermittlung passiert. Da gibt es ja immer mal wieder so Einsprengsel von Polizei und FBI-Ermittlungen und auch von Verhören. Aber am Ende des Ganzen, finde ich, kommt schon gut heraus, dass die Mafia gar nicht von außen irgendwie aufgelöst werden kann, sondern dass die sich immer von innen quasi erodieren muss. Es muss eigentlich immer jemanden geben, der entweder die Seiten wechseln will oder die Seiten wechseln muss, weil er erwischt wurde, um das Ganze zum Bröckeln zu kriegen. Und das fand ich schon ganz interessant.
Also das ist ein interessanter Punkt. Mein Problem ist halt eben, dass ich nicht finde, dass der Film das gut herausarbeitet.
Das muss ich inferieren, da hast du vollkommen recht.
Ich liebe es, wenn ich recht habe, finde ich super.
Absolut. Also, das ist auch etwas, was ich natürlich, weil wir uns, das ist kein Goodfellas, das ist kein Casino, das ist kein schreibt hier jeden einzelnen Gangsterfilm, den ihr so aus den letzten 30 bis 40 Jahren kennt, die sind alle vermutlich besser, auch das, wenn ich sie manchmal nicht gesehen habe. Es ist kein Pate, das ist kein gar nichts. Das ist einfach ein kleiner Gangsterfilm, der vielleicht ein bisschen mehr sein will, als er behauptet zu sein. Aber er kostet ein Viertel so viel wie The Irishman und wie Killers of the Flower Moon. Und das hast du schon gesagt, das sieht man ihm an. Und deswegen vermute ich auch, dass es eher an der mangelnden Kompetenz in diesem Genre von Barry Levinson geht oder vielleicht auch ein bisschen der Alters. Ich werde es nicht von Altersblindheit sehen, aber vielleicht auch dem etwas gesetzterem Regie führen und zu sagen, ich mache das jetzt so, wir sagen das ihm jetzt auch nicht, dass das vielleicht gar nicht so viel an inszenatorischen Kniffen hat. Lasst ihn mal machen, das ist jetzt so ein kleines Herzensprojekt von ihm und dann ist auch gut. Damit kann ich leben.
Man muss auch ganz klar sagen, was natürlich auch reinspielt ist, zumindest bei mir, ich glaube, es wird bei dir genauso gewesen sein, du hörst Gangsterfilm, du hörst De Niro und zack, ist der Schalter umgedreht. Und das ist natürlich auch schwer, das loszuwerden, wobei man natürlich auch sagen muss, er hat ja auch in seiner Karriere schon auch Gangsterfilme gedreht, die ein bisschen anders waren. Mein Name ist Mad Dog, fällt mir da ein. Oder hat eben erneut erwähnt, The Irishman, Leute, der ist toll, der Film.
Oder in den Straßen der Bronx, wo er halt nicht der Gangster ist, ne?
Ja.
Wo er auch selber Regie geführt hat.
Richtig großartiger Film, toller Film mit Chess, mit Cherry, richtig toll. Auf jeden Fall auch nachholen, wenn ihr nicht kennt.
Ja.
Und natürlich ist es unfair, diese Vergleiche ranzuholen, weil du kannst nicht erwarten, dass der nächste Mafia-Film der nächste Pate wird. Das ist einfach unmöglich. Was ich halt eben wirklich schade finde, und ich weiß, dass man in der Filmkritik das gar nicht sagen darf, weil es so ein Unwort ist. Aber mein großes Problem bei diesem Film ist, ich fand ihn halt stellenweise einfach nur langweilig. Ich fand ihn nicht furchtbar, ich fand ihn nicht schlecht, ich fand ihn nicht widerwärtig oder sonst was. Ich fand ihn halt einfach nur langweilig.
Ja, also da kann ich auch nicht widersprechen. Also da hast du, also wer dem Film jetzt irgendwie Atemberaubend fand, der hat was an den Bronchien. Das muss man wirklich sagen. Das ist ein Vorwurf, den kann ich auch niemandem, also das wird auch ein Film sein, der, und da hatte ich manchmal das Gefühl und da habe ich mich auch gefragt, das kann eigentlich nur ein Zufall sein, weil du durch diesen Off-Kommentar ja auch manchmal so simpelste Dinge nochmal erklärt bekommst, dass ich dachte, Alter, hat der ja auch über 80-jährige Barry Levinson, hat der an den Second Screen gedacht? Hat er jetzt gedacht, ich mache das so, damit das auch bei Netflix erscheinen kann? Und ich glaube einfach, nee, hat er nicht. Ich glaube, er hat einfach in Anführungsstrichen gelernt aus seinen großen Vorbildern, es braucht einen Off-Kommentar. Dann gibt es ja auch noch sowas wie The Big Short, der jetzt auch ja sehr modern ist und da auch alle Sachen erklärt werden, die aber sehr kompliziert sind und sehr komplex. Hier sind es halt sehr simple Vorgänge, die dann nochmal erklärt werden, obwohl ich sie ja schon beim Sehen verstehe. Und dann erreicht es eine krasse Redundanz und dann stellt sich auch, ja, gerade am Ende merkte ich auch, dass der Blick auf die Uhr etwas frequentierter wurde, da ist der dann nicht groß spannend und der ist langweilig, das gebe ich einem. Also ist auch klar, ich habe nur das, wirklich, ich fand das, der hat jetzt keinen Flow, also dass der so irgendwie gut fließt, er hat aber so die erste Stunde schon so, dass ich merke, so ich bin an Bord und ich habe Interesse an dem Ganzen gehabt. Das ist die am Ende einfach so trivial. Ja. Nee, also gerade weil man, also ich habe jetzt ja, es war in meinem Amerika noch nicht zu Ende gesehen, das heißt, mir fehlen ja noch so ein paar Klassiker im Genre.
Du bist erst beim ersten Anruf, ne?
Ich bin, nee, das nicht. Aber ich habe nach einer Stunde erstmal ausgemacht. Die erläutere ich hier nicht on air. Ist auch ein Scheißcode, aber egal. Und deswegen fehlen mir noch ein paar Klassiker und dennoch habe ich einige gesehen und natürlich darf er sich mit denen der Vergleich drängt sich quasi qua Besetzung und Drehbuchautoren total auf. Und gleichzeitig ist es ähnlich wie bei Furiosa, der das größte Problem hatte, dass es halt Fury Road gibt. Es gibt halt schon alles 3 bis 5 Mal besser und es gibt es halt auch 5 bis 6 Mal oder 5 bis 6-fach besser. Das heißt, es gibt wirklich ganz viele Gangsterfilme, die um Welten besser, schneller, flippiger, flowiger inszeniert sind und geschrieben sind als der hier. Ja. Voll bei dir.
Ich habe auf meiner Liste nur noch eine Frage, die ich gerne stellen würde, bevor wir zum Fazit kommen. Und diese Frage ist, was ist jetzt eigentlich Elton Knights? Ist das ein Epos? Ist das eine Dekonstruktion? Ist es ein klassisches Gangsterdrama? Ist es das versucht, irgendwie das alles irgendwie miteinander zu kulminieren? Weil ich weiß es tatsächlich nicht so richtig. Ich hatte das Gefühl, dass Levinson schon versucht, diesen Gangster-Mythos halt zu dekonstruieren. Es gelingt ihm aber gar nicht, weil dafür musst du ihn ja auch erstmal richtig etablieren. Klassisch ist der Film durchaus angelegt, aber so, also allein, dass das Finale, also das Finale ist schon speziell, da möchte ich jetzt auch nicht viel verraten aus Spoilergründen, aber er endet jetzt nicht so, wie man sich denkt, dass so ein Gangsterfilm endet, aber mir persönlich fehlt dann doch irgendwie noch so der richtige Punch dafür. Und ein Epos, muss ich ganz klar sagen, für ein Epos ist der von der Inszenierung einfach viel zu, ja, gefällig, viel zu sehr streamlined, um es mal so auszudrücken. Was glaubst du, Timo? Oder für dich, was ist Elton Knights?
Ich finde auch, dass kein Abgesang auf die Mafia ist, weil dafür auch die Figur Costello irgendwie zu positiv rüberkommt und gleichzeitig die, ja wirklich, ich habe das Gefühl, beabsichtigt ausgelassen und ausgespart wird, was auch unter seiner Führung ja in der Mafia passiert ist. Denn das ist ja kein, das ist ja der Elton Knights Social Club ist ja kein Social Club, sondern es ist eine, ja, wir sagen so eine Art Headquarter für die Machenschaften, die in Sachen Alkoholschmuggel und dann später Drogenschmuggel passieren sollen. Und beim Drogen- und Alkoholschmuggeln gibt es halt auch mal Kollateralschäden. Ich kann das gar nicht so richtig fassen. Für mich ist das, wenn ich das am ehesten vergleichen würde, und dann muss man natürlich wieder einen der Großen nehmen, das ist so ein kleiner Schwippschwager von The Irishman, der versucht schon so Prozesschen klar zu machen. Problem an der Sache ist halt tatsächlich, dass das einfach ein reales Vorbild oder dass es auf wahren Begebenheiten basiert und dadurch Levinson so ein bisschen den Auftrag zu verspürt oder zumindest scheint zu verspüren, dass er Etappen erwähnen muss. Und so fühlen sich dann ja auch so Sachen wie Kongressanhörungen an, dass du auch dann teilweise so abrupte Einblendungen von diesen Tatsachen hast. Bräuchtest du gar nicht. Es gibt Figuren, die erzählen, du wirst jetzt vorgeladen und dann macht es so eine Schwarzblende und dann kommt die Einblendung Vorladung beim Senat und du denkst so, ja, weiß ich doch, dass das jetzt passiert. Also das ist halt so ein bisschen das Ding. Es ist für mich ein Gangsterfilm, aber ich weiß nicht, was für eine Art von Gangsterfilm. Ein letztes Aufbäumen von alten weißen Männern, dass sie nochmal Lust haben, ihr Genre zu erzählen und da nichts Neues hinzufügen, weiß ich nicht. Das ist ein Film.
Da gehe ich d'accord mit dir. Es ist ein Film, das auf jeden Fall.
Aber das muss man auch sagen, mit einer fast nicht vorhandenen Dramaturgie. Ne? Also
ja.
So
ja.
Klassisch ist diese Dreiakt-Theateraufbau. Ja, du hast natürlich irgendwie eine Art von Klimax, aber das ist ja eher so ein Klimax-Leinchen. Das ist ja wirklich, wie du auch sagtest. Ja, das ist halt so, wie es in der Realität passiert ist, aber das ist ja so derartig unspektakulär. Und es ist amüsant zu sehen, was De Niro halt am Ende mit seinem Fahrer da macht. Aber amüsant ist halt bei einem Gangsterfilm irgendwie auch das falsche Adjektiv.
Was ich halt total interessant finde, im Prinzip, das Interessanteste an der Elton Knights ist das, was er zu Beginn erzählt im Schnelldurchlauf und das, was er auslöst. Ja. Das ist das Interessanteste. Die zwei Sachen, wo ich mir dachte, davon hätte ich gerne mehr, aber nein, sie erzählen das Zwischenstück. Das ist halt irgendwie für mich auch nicht der Fehler. Also, die werden sich schon was dabei gedacht haben, aber bei mir geht das halt leider nicht so wirklich auf, was ich echt schade finde, denn ich mag Gangsterfilme, ich hatte mich wirklich auf den gefreut, ich bin auch wirklich ein Verfechter von The Irishman, der immer wieder, ja, ein bisschen runtergebuttert wird halt eben, weil der Netflix-Film ist, wegen dem De-Aging und so teuer und das sind alles valide Punkte, aber das ist für mich einfach eine grandiose Dekonstruktion und ich glaube, das ist auch mein Problem natürlich, ich hatte mir sowas vielleicht auch von The Elton Knights erhofft und letztlich ist es so ein Film, wo ich mir denke, ja, ich bleib halt bei der 45-minütigen Fernsehdokumentation von ZDF Info, die hat mir das dann irgendwie komprimierter und auch besser erklärt als dieser Film. Und das ist schon echt schade, wenn man sich bedenkt, wer da vorne hinter der Kamera halt mitgemacht hat.
Ja, Ich finde es interessant, dass wir haben ja nun auch über Schneewittchen schon gesprochen, könnt ihr gerne mal reinhören. Da hatte ich das ähnliche Moment, dass ich, bei mir hat Schneewittchen eine Sache auf jeden Fall ausgelöst, also nein, nicht Brechreiz, falls ihr das denkt, sondern, dass ich Lust auf einen anderen, in Anführungsstrichen, Komplementärfilm habe, nämlich auf Spieglein, Spieglein, also die Verfilmung von Tarsem Singh von der Schneewittchen, vom Schneewittchen-Märchen. Und bei mir, obwohl das ein krasser Klotz an Film ist, hat die Alto Nights eine Sache ausgelöst, ich habe nochmal Bock, Irishman zu gucken, weil ich den wirklich auch beim, ich habe den damals, als der rauskam, an einem Dienstag irgendwie um 21 Uhr angefangen und dachte, guckst du zur Hälfte und dann machst du aus. Dann gab es ja noch diese Debatte von wegen, guck den doch als Miniserie, wo Scorsese sagte, seid ihr verrückt, ich habe den als Spielfilm geplant, so guckt ihr den auch. Und ich habe den tatsächlich, obwohl er bedächtig ist, obwohl er auch jetzt erzählerisch jetzt nicht unheimlich innovativ ist, ich habe den aber komplett durchgeguckt an dem Tag, die 3,5 Stunden und habe das nicht bereut, weil ich den wirklich, ja, das letzte Ende ist irgendwie auch sehr deprimierend, aber genauso soll es ja auch sein. Und ich mochte den sehr gerne. Es ist halt doof zu sagen, irgendwie ist das, Alto Nights ist quasi so eine Art Metadon für Casino, Irishman und sowas, aber so kann man es halt zusammenfassen. Es ist halt, vielleicht ist Alto Nights ein guter Einstiegsfilm für junge KinogängerInnen, die jetzt sagen, ich bin gerade 17, ich habe Bock, mich aufs Genre einzulassen, was muss ich denn da gucken? Dann würde ich halt sagen, guck erstmal Alto Nights und wenn dir der gefällt, aber vielleicht ein bisschen zu pomadig erscheint oder erzählerisch zu dünn, dann gebe ich dir jetzt quasi das Richtige, dann gebe ich dir das Richtige, den harten Stoff. Das ist doch, also das, und wenn er das so irgendwie spät macht, das ist ja manchmal so, ich bin ja sehr häufig late to the party bei Meisterwerken, die ich noch nicht gesehen habe und freue mich dann manchmal, dass ich so höre, vor kurzem hatte ich das bei The Order, dass man so merkte so, ja, der hat auch ganz viel von Mississippi Burning, das war für mich das Stichwort. Okay. Das ist ein Film, den ich schon immer sehen wollte, den habe ich danach geguckt und das ist wirklich ein Film, bei dem hätte ich vor 10, 15 Jahren, wenn ich ihn da geguckt hätte, nicht wertschätzen können, wie gut er ist. Und jetzt sehe ich den und denke, Alter, ist der, also für mich ist der, das habe ich sehr selten nach dem Gucken, der ist fast eine 5 von 5. Und das hat Alto Nights, um jetzt auch den Bogen wieder zurückzuschlagen, das hat er sicher nicht, aber wenn er für unsere jungen KinogängerInnen was ausnutzen oder was auslösen könnte, wäre es, okay, habt ihr danach Bock, bei euch mit dem Genre auseinanderzusetzen und was Besseres, Schwungvolleres, Mitreißenderes zu sehen, dann habe ich ein paar Tipps für dich.
Ja. Also für mich ist Irishman auch eine 10 vor 10, das ist total lustig, weil bei mir war es auch so, ich habe den am Starttag auf Netflix angefangen und dachte auch so, komm, die erste Stunde machst du jetzt, aber ich muss morgen um 6 Uhr früh raus, ne? Also jetzt um 10:30 den Film anzufangen, ist Schwachsinn, aber was soll's, komm, die erste Stunde guckst du und ich habe ihn durchgezogen. Ja. Und es war ein Fest und auch noch ein kleiner Blick hinter die Kulisse vom Telestammtisch. Wir haben oft so ein bisschen das Problem, dass wir uns fragen, welche Überschrift benutzen wir denn jetzt für unsere Podcasts? Und ich finde sowas wie, dass Godzilla, 3 Jahrzehnte der Mafia, das Goodfellas Methadon, finde ich, ist schon mal ein guter Anfang. Damit kann man arbeiten.
Damit können wir arbeiten. Das ist doch schon mal ein Baustein.
Ja. Sehr gut. Mein Lieber, hast du noch irgendetwas außer dein Fazit, das du zu Alto Nights loswerden möchtest?
Nee, tatsächlich nicht. Wir können gerne in Richtung Fazit abbiegen.
Okay, dann das Fazit zu Alto Nights und weil ich ja ein guter Gastgeber bin, fange ich einfach mal an. Der Film hat eine Qualität, eine doppelte Qualität, das ist De Niro, das lässt sich nicht bestreiten. Der ist super, ich habe den schon lange nicht mehr so gut gesehen, wirklich. So ein bisschen wie ein Fisch, den sie wieder so ein bisschen in den Ozean schwimmen haben lassen. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber ansonsten fällt dem Film die behäbige und für mich sehr anti-cineastische Inszenierung auf die Füße. Der ist sehr bräsig, der ist sehr lahm, langweilig. Es ist ein furchtbarer Film. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist kein Film, der mich ärgert. Das ist kein Film, den ich verdamme. Ich bin halt einfach nur, ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht. Das kann man, glaube ich, im besten Pädagogensprech hier mal so sagen. Und deswegen leider, Alto Nights ist nicht der Film, den ich erhofft habe. Ich werde es überleben. Ja, das wäre mein Fazit. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich kann gar nicht so viel hinzufügen. Ich bin dem Film aber wirklich auch da wieder nicht böse. Er ist vielleicht so ein bisschen die Antithese zu hektischen, schnell geschnittenen, überlangen Blockbustern, denn ich finde, er hat mit 2 Stunden eine ordentliche Länge. Er hätte aber auch für das, was er erzählen will, nicht mehr Zeit brauchen dürfen, denn das haben wir auch schon gesagt, die interessanteren Geschichten, die spart er quasi am Anfang und am Ende jeweils aus und zeigt uns quasi die Mitte des Ganzen. Und er findet den Gangsterfilm Film nicht neu, revolutioniert ihn nicht, er evolutioniert ihn nicht, er ist halt einfach da und ich sag das schon, für mich wäre das so ein Kandidat als zukünftiger Einstieg in das Genre zu sagen, guck mal, das ist die Alto Knights, der ist nicht besonders gut, aber es gibt noch viel mehr und wenn du den schon gar nicht so schlecht fandest und nicht eingeschlafen bist und nicht zu briesig fandest, dann habe ich hier noch 5 bis 7 Filme, die du dir unbedingt angucken müsstest, dann hast du im Genre die Klassiker und die Meisterwerke gesehen.
Ja. Wenn ihr jetzt gerne noch ein paar mehr Filmtipps von uns haben möchtet, dann sei gesagt, dass wir beide, wie viele andere Mitglieder des Teleschnapptisch, bei Letterboxd unterwegs sind. Da könnt ihr gerne in die Shownotes gucken. Mein Letterboxd-Handle ist, glaube ich, Stu4U, also Stu4U. Und wie ist deiner, lieber Timo?
Och, ist eine gute Frage. Müsste ich jetzt nachgucken, aber ihr findet mich, glaube ich, immer unter meinem normalen Namen oder unter der Videothekar. Also das, ja, ich bin der Videothekar bei Letterboxd. Das weiß ich gar nicht, wie dumm.
Das vergessen, dass mittlerweile auch sehr viele junge Leute zuhören, die nicht wissen, was eine Videothek oder ein Videothekar ist.
Ja, das habe ich aber schon mal in einer, ich glaube in irgendeiner, ich weiß gar nicht, ob es hier an dieser Stelle war oder in einem anderen Podcast, habe ich es mal scherzhaft erklärt und merkte, so scherzhaft ist das gar nicht, weil ich das meinen Kindern mal versucht habe zu erklären, wenn die was gucken wollen, dass ich gesagt habe, wisst ihr, wie das früher war? Früher gab es es gar nicht alles immer, das musste man sich ausleihen und wenn da von den 8 Karten 8 weg waren, dann konnte man den Film nicht gucken.
Papa, was so ist zurückspulen? Ja.
Ja, genau. Das war spätestens in der DVD-Zeit einmal ein schöner Spruch, als eine gute Freundin und ihr Boyfriend, ihr sagte, sie ihr zu ihrem Freund sagte, du musst sie zurückspulen, die DVD, vergiss das nicht.
Boah, ich habe zu der Zeit der DVD für so 1,5, 2 Jahre schwarz in der Bibliothek gearbeitet. Dieser Spruch, ich habe doch zurückgespult, den habe ich am Tag so oft gehört, dass ich ihn wirklich, Okay, also uns gibt es bei Letterboxd, den Telestammtisch gibt es überall im Internet, auf unserer Webseite www.tele-stammtisch.de. Wir haben einen Discord-Community-Server, auch da einfach in die Shownotes gucken, da findet ihr den Link. Und wir sind natürlich auf Spotify. Spotify ist großartig, Spotify ist gut, Spotify ist heilig. Und könnt ihr uns auch gerne Kommentare hinterlassen und uns natürlich auch bitte positiv bewerten, denn wir haben es verdient. Ich meine, der Timo ist sexy, ich bin sexy, das war ein Top-Podcast, also 6 von 5 Sterne müssten da drin sein.
Ne? Finde ich auch. Alles gesagt, wie es bei der Zeit heißt.
Ja, okay. Dann sind wir hiermit durch. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Timo, dir gebührt das letzte Wort.
Ja, ich überlege gerade, wie ich das jetzt für die Nicht-Hörerin oder Nicht-Seherin vielmehr des Podcasts mache, dass ich jetzt einfach 5 Sekunden wie De Niro aussehe und meine Hand bewege.